Also wir werden diese WhatsApp-Nachricht jetzt auch fürs Untersuchungsausschussbüro bekommen. Martin hat uns das zugesagt, wir werden sie zeitnah uns besorgen und dann auch nochmal die Situation an dem Abend verfolgen können, wie das zumindest mit diesen WhatsApp-Nachrichten waren. Wir warten ja dann immer noch auf die Frage, ob wir auch die Geräte, die wir von Florian Heilig haben, ob sich da noch etwas anderes ergibt, das wird man dann sehen.
Gibt es noch Fragen an die Ausschussmitglieder? Frau Petersen oder Herr?
Ich würde gerne wissen, ob ich irgendwelche Angaben machen zu diesem ganzen Komplex Schmerzmittelgebrauch oder
so. Sie haben jetzt uns gefragt, ob es da eine Aussage gab. Die Frau Bandini hat uns gesagt, dass er bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Medikamenten, aber auch Drogen genommen hat, aber in diesem Zeitpunkt 2013 schon nicht mehr. Das war früher.
Er hat auch von einer zeitweisen Abhängigkeit gesprochen, ja. Von einem Schlafmittel, von einem morphinhaltigen Schlafmittel oder Schmerzmittel.
Aber anschließend, ich glaube 2013 war er da, wie sie sagt, habe er das selber abgesetzt.
Herr Wieschemeier?
Wenn ich es richtig verstanden habe, hat der Filius etwas Zweifel an der Aussage, dass das Wort NSU vor im Frühsommer schon gefallen ist. Herr Goll, Sie glauben, glaube ich, dass es sehr wahrscheinlich oder glaubwürdig ist. Was ist mit den anderen Leuten? Halten Sie die Aussage für glaubwürdig? Oder glauben Sie, dass sich da Bandini was falsch zusammenhält?
Also, wenn ich sagen darf, wenn das stimmt, dass im Juni 2011,
vor Sommerferien, ja.
Juni 2011, der Florian Heilig, und es ist ja zweimal in den Akten drin, Dritten gegenüber gesagt hat, er weiß, wer Michel Kiesewetter umgebracht hat, es war der NSU. Wenn das stimmt, dann ist das ein Hammer. Jetzt reden wir aber im Jahr 2015. Ja. Ich weiß nicht, ob die Wahrnehmung tatsächlich so präzise ist. Aber wenn das so ist, würde der zum engsten Kreis dazugehören oder hätte Zugang zum engsten Kreis der NSU oder der Unterstützer gehabt.
Glauben Sie das?
Ich muss das zur Kenntnis nehmen, dass eine Zeugin das gesagt hat. Aber ich werde sicher nicht mein Gesamtbild von dieser Aussage abhängig machen. Dazu muss noch mehr passieren, denn es passt im Grunde nicht, dass jemand, der Aussteiger ist und so jung dabei ist, schon so tief im Netz der NSU drin sein kann, dass er schon im Juni diese Information hatte. Aber wenn es so ist, dann brauchen wir noch mehr.
Was Sie sagen,
Herr Goll. Ja, wie schon mal, man muss es insofern differenziert betrachten. Und da darf ich es fast nochmal wiederholen oder annähernd wiederholen. Ich habe gesagt, die Zeugin hat auf mich keinen generell unglaubwürdigen Eindruck gemacht. Das kann ja auch sein, gell, dass man dann von vornherein sagt, da kann ich nicht so viel damit anfangen. Aber sie hat in einem anderen Fall eigentlich mit der gleichen Sicherheit dreimal gesagt, an einem Ort nicht gewesen zu sein, wo aber dem Ausschuss Unterlagen vorliegen, dass die Polizei ihre Personalien festgestellt hat dort. Sie muss mit Verlaub also dort gewesen sein. Denn das ist auch wieder schlecht denkbar, dass die Polizei die Personalien von jemandem aufnimmt bei einem Anlass, der gar nicht da ist. Also da hat es sicher nicht gestimmt. Und jetzt ist die Frage, erinnert sie sich an diesen Punkt richtig? Sommer 2011 oder irrt sie sich da auch? Generell unglaubwürdig ist sie nicht.
Ich will auch noch mal was sagen. Ich glaube, wir sollten alle aufpassen, dass wir jetzt keine Qualifizierungen abgeben. Hätten wir am Anfang des Untersuchungsausschusses Qualifizierungen abgegeben, müssten wir die wöchentlich unsere Qualifizierungen verändern. Insofern plädiere ich darauf, dass wir das zur Kenntnis nehmen und versuchen, weitere Informationen pro und contra zu kriegen. Wenn wir das als Untersuchungsausschuss machen und nicht uns sofort nach einer Aussage in eine Richtung begeben, da warne ich davor. Und da sind wir bisher auch gut gefahren. Insofern kriegen Sie von mir auch keine Äußerung, ob sie jetzt in diesem Punkt glaubwürdig war. Sie hatten generell guten Eindruck, sage ich, auf mich gemacht. Das sagt aber noch gar nichts aus, wie Ihre Aussagen zu werden sind. Da muss ich jetzt mal sehen, ob es weitere Aussagen dazu gibt, ob es Tatsachen noch dazu gibt. Und dann wird der Untersuchungsausschuss nach dem Untersuchungsausschussgesetz gegen Ende eine Einschätzung vornehmen. Und da rate ich jedem dazu, das so zu machen.
Als nächster natürlich der Pfalzgraf.
Eine Frage an Herrn Goll. Herr Goll, Sie haben vorhin sinngemäß gesagt, wenn es eine rechte Szene in Heilbronn wäre, dann wäre das schon bei den Behörden angekommen. Ist es nicht vielleicht auch umgekehrt üblich, dass die Behörden da etwas genauer hätten hinschauen müssen?
Gut, ich glaube, auch dieser Punkt ist ja gebührend thematisiert worden, dass wenn ich jetzt als Polizeibeamter daheim sitzen bleibe und nichts mache, dann entdecke ich auch keine Delikte. Und ich bin auch der Meinung vom Ausschussvorsitzenden, dass man Acht geben muss, nicht der Gefahr zu erliegen und zu sagen, die saufen halt alle und wenn sie gesoffen haben, machen sie irgendwelche Dinge und sind in Wirklichkeit gar keine Rechten. Das hat mir natürlich zum Beispiel auch nicht wirklich gefallen. Aber generell, ich weiß nicht, Sie waren wahrscheinlich dabei, teilen Sie vielleicht meine Ansicht. Ich glaube, dass in dieser Staatsschutzabteilung, wenn auch klein, dass da schon seriös und redlich vorgegangen wird und die Leute sozusagen nicht daheim sitzen und die Dinge verschlafen. Deswegen sage ich, wenn die Szene wirklich aktiv dort wäre nach wie vor, dann hätten wir von ihm mehr hören müssen, für mein Gefühl, an konkreten Vorgängen, an konkreten Anhaltspunkten, die dort die Polizei in die Finger gekriegt hat.
Ja, Herr Goll, kurze Nachfrage. Worauf gründen Sie Ihre Einschätzung, dass der Staatsschutz dort redlich gearbeitet hat?
Ja gut, es ist ja nicht nur von meiner Seite, sondern generell nachgefragt worden, wie dort vorgegangen wird. Und danach habe ich den Eindruck gewonnen. Mir kann man nicht sagen, dass man sich dort schon bemüht, Hinweisen möglichst früh nachzugeben. Und offensichtlich gibt es relativ wenige handfeste Hinweise. Gell? Und da sage ich jetzt mal, da müsste es nach meiner Meinung mehr geben, wenn es tatsächlich eine aktive, schlagkräftige Szene dort gibt.
Aber stimmt sich der Begriff Rechtspopulismus nicht sorgenvoll? Also ich meine, wenn eine Staatsschutzabteilung unisono sagt, das sei alles Rechtspopulisten, die da agieren sind, und in Wirklichkeit ist es eine Querfrontszene. Der eine sind links, die anderen sind ein bisschen esoterisch drauf und die treffen sich alle zum gleichen Ort. Also das ist...
Ja, jetzt bin ich nicht sicher, ob ich den Sinn Ihrer Frage richtig verstehe, aber zum Beispiel dieses Harmoniepublikum, haben Sie das gewusst, dass das da eigentlich querbeet durchgeht oder dass der eine mal auf der rechten Seite, der mal auf der linken Seite auftaucht? Diese Erkenntnisse sind, das war für mich heute Morgen, muss man ehrlich sagen, nicht dazu angetan, zu dem Schluss zu kommen, dass es eine derzeit aktive, auch zu Delikten und schwereren Delikten fähige rechte Szene in Heilbronn gibt. Vorläufiges Resümee, haben wir gesagt.
So, erst der Herr, außer es möchte noch, erst der Herr Kleber, dann der Herr, oder Herr Ruf dazu.
Ruf direkt dazu. Ich wollte dazu einfach nochmal, also die Frage erscheint mir schon sehr berechtigt, auch wenn es vielleicht, weil es nicht nur um Begriffshuberei geht. Sowohl der Beamte heute als auch sein Vorgänger, der keinen so guten Eindruck gemacht hat, sprachen beide davon, dass es in Heilbronn eine rechtspopulistische Szene gibt, und aber keine verfestigten rechtsextremen Strukturen. Jetzt würde ich schon meinen, mit Rechtspopulismus bringt unser eins doch eigentlich die verblichenen Republikaner in Verbindung oder größere Teile der AfD, aber nicht zum Beispiel die NPD, die dort sehr stark ist. Also von daher erscheint mir der Rechtspopulismus, der da zweimal zur Kennzeichnung von rechtsextrem gesinnten Leuten genannt wurde, doch eigentlich ein bisschen problematisch.
Gut, also ohne, dass es da sozusagen jetzt ein Dialog wird. Also mit dem Ausdruck Rechtspopulismus zum Beispiel konnte ich auch nichts anfangen. Aber zur Kenntnis nehmen musste man schon, dass aus der Sicht dieser zuständigen Stelle die aktiven Teile tatsächlich NPD und JN sind. Mehr wusste er im Grunde genommen nicht zu nennen. Und auch auf die Frage eines grünen Abgeordneten beispielsweise gab es kein einziges Delikt, was genannt werden konnte, was zum Beispiel dort von irgendeinem Rechten unter Einsatz von Waffen begangen worden. Und das sind doch eigentlich dann die Dinge, die ich ein bisschen erwarten würde, wenn es dort eine wirklich, ich sag mal, gefährliche Szene gibt. Das ist doch das, wonach wir suchen. Das ist die Aufgabe dieses Ausschusses, unter anderem festzustellen, haben wir hier irgendwo eine Ecke oder eine Szene, die ein Nährboden sein könnte wieder für eine Formation wie NSU. Und diese Aussage hat für mich nicht gerade in die Richtung gesprochen heute.
Also ich will bloß noch mal kurz sagen, das kann zum Schluss ein Ergebnis möglicherweise sein. Aber was mich sehr stark verwirrt hat, war zum Beispiel die verwirrte Sprache unserer Polizeibeamten. Einmal des Rechtspopulismus, der Herr Prüfrock hat ja da das Richtige nach meiner Meinung dazu gesagt, aber mir fällt zumindest jetzt das zweite Mal oder das dritte Mal schon auf, dass, wenn man bösartig ist, es eine Verniedlichungssituation ist, wenn man dann sagt, naja, die haben getrunken, sind jetzt da zufälligerweise oder auch nicht vor einer Hakenkreuzfahne gestanden, ja. Ist das jetzt schon dieser Rechtsextremismus? Oder wenn dann bei der Durchgehung des Zimmers von Fräulein Heilig gesagt wird, uns ist eigentlich nichts ausgefallen auf Rechtsextreme, außer Rudolf Hess ist ein Spruch an der Wand gehängt. Ja? Also ich muss sagen, da werde ich jetzt langsam nervös, weil wenn das so weitergeht, wäre das natürlich eine schwierige Entwicklung, solche Aussage.
Also ich kann... Wir haben das heute Vormittag, habe ich das ja auch schon mal, also ich war auch überrascht, denn es gibt ja da zwei Möglichkeiten. Entweder es sind tatsächlich Rechtsextremisten, die dann als Rechtspopulisten zu titulieren, wäre eine Verharmlosung, oder man beschäftigt sich mit etwas, mit dem der Staatsschutz eigentlich relativ wenig am Hut haben dürfte. Das ist in der Tat nämlich der Teil, ich sage es mal, im rechten Parteienspektrum, der eindeutig auf dem Boden der Verfassung steht. Insofern wäre es mir eigentlich schon lieb, wenn man insbesondere bei den Fachbeamten auch eine klare Sprache spricht, dass man auch weiß, wann rede ich von Populismus, wann von Radikalismus und wann von Extremismus. Und da ist ja eigentlich die Sprachklärung relativ eindeutig. Wir haben gerade NPD-Verbotsverfahren, da spielt ja genau diese Grenze die entscheidende Rolle, ob ich ein Verbot aussprechen kann oder nicht. Und insofern teile ich zwar einerseits schon auch die Einschätzung von Herrn Goll, dass man sehr wachsam ist und dass dieses Thema große Aufmerksamkeit bei den Polizeibehörden genießt, bin aber doch ein bisschen ein Stück weit enttäuscht, inwieweit hier doch nicht so ganz konsequent da auf die Grenzen geachtet wird und es ja so durchaus auch ein bisschen so Verharmlosungstendenzen gibt im Sinne von, jetzt muss man ja auch wissen, das sind in der Tat viele Jugendliche, die da reinkommen, die über das Thema Alkohol reinkommen, die über das Thema kameradschaftliches Erlebnis da reinkommen. Aber man muss schon aufpassen, was da der geistige Nährboden ist, und das ist dann wirklich gefährlich. Da ist, glaube ich, in diesem Bereich auch noch ein bisschen Sensibilisierung notwendig.
Und interessant ist ja, dass die Frau Bandini uns gesagt hat, der Florian H. ist in die rechte Szene über die Gruppe der Treffen an der Harmonie gekommen. So, da ist er, ab da hat es dann angefangen mit Bomberjacke, Springerstiefel und anderen Dingen, da wäre er dann in der rechten Szene gewesen. Also es ist nicht nur so, dass das nun eine Folkloregruppe offensichtlich ist, sondern dass da zum Beispiel einer, über den wir ja jetzt gerade ziemlich tief uns Gedanken machen in der Untersuchung, in die rechte Szene reingerutscht ist.
Ja, wobei, als wenn ich der Bunde zu der Gruppe dazu kam.
Ja, schon, aber trotzdem, er ist halt in der Gruppe gewesen. Die Gruppe ist jetzt nicht nur Folklore, obwohl sie Harmonie heißt.
Ja, ich habe ja vorher schon entsprechende Angaben auch schon gemacht. Also ich habe da kein Verständnis dann davor in dieser Konstellation. Es sind ja Neckarsulm, auch schwere Straftat ist ja begangen worden, auch in diesem Sprengel, so muss man das ja dann auch sagen, im rechtsradikalen Hintergrund, dass man da sehr stark eigentlich sagt, wenn die, sonst sind die eigentlich ganz nett und anderes. Also ich habe das in anderen Konstellationen selten eigentlich erlebt, dass man da so viel quasi zunächst einmal einen in Schutz nehmen zunächst einmal hinbringt. Und dann nur sagt, nur wenn der Alkohol ist, dann geht es dann halt in die Schwierigkeiten dann halt hinein. Also Das wird bei anderen genauso dann auch anders zu ahnden sein. Ich habe es vorher erwähnt, auch bei es gibt viele Menschen, die zu Gewalt neigen. Und da kann man auch nicht sagen, ja, nur der ist sonst immer nett, aber halt nur wenn er halt trinkt, dann ist das halt ein Problem. Also das kann es an dieser Stelle einfach nicht sein. Und da komme ich wieder auf den Punkt auch zurück, der ja auch zu Beginn hier mit unserem Untersuchungsausschuss hier ausstand, einfach darauf zu gucken, dass man auch auf dem rechten Auge da nicht blind sein darf, dass man hier genau die Zuständigkeiten dann halt auch hat und dann auch durchgreift in diesen Dingen und nicht bagatellisiert und sagt, wie es gerade vom Herrn Vorsitzenden nochmals erwähnt worden ist, da war ja dann nur Rudolf Hess oder dann hat man noch einen Hitlergruß dann halt gezeigt. Also das sind dann wirklich Dinge, wo man sagt, wäre den Anfängen und man kann in diesen Bereichen keinesfalls dann halt das Auge dann halt auch zudrücken. Dafür sind genau diese Organe da und da muss man entsprechend mit Sicherheit auch nochmals ganz genau drauf schauen, wie wir das dann nach Abschluss dieses Untersuchungsausschusses auch nochmals anders strukturieren können. Ich denke, das ist eine Hauptaufgabe, die wir hier auch haben.
Sind Sie hier anständig oder ist es freiwillig?
Ja, der Herr Ruf hat es angesprochen. Es stimmt, es war in der letzten Sitzung jemand da, der diese Szene an der Harmonie beschrieben hat und der keinen so guten Eindruck gemacht hat, wie er darüber gesprochen hat. Aber wer heute da war, der hat auch gesehen, dass der Herr Brezel, der einen kompetenten Eindruck vermittelt hat, die Situation im Grunde bestätigt hat, dass sich dort tatsächlich völlig unterschiedliche Typen zum Trinken treffen, die politisch völlig nichts miteinander zu tun haben. Und jetzt kam dazu, dass die Zeugin Bandini, die Teil dieses Gremiums war, jetzt praktisch von innen berichtet hat, dass es genauso war. Also das lässt einen ja schon ein bisschen sprachlos zurück, dass sich dann quasi Rechtsextremisten und Leute, die jetzt, sage ich mal, nur zum Saufen sich dort treffen und dann, sage ich mal, kurzzeitig ja, Parolen mitbrüllen, dass die nebeneinander mit Kommunisten und mit Esoterikern und Emos gemeinsam vor der Harmonie sitzen und dort gemeinsam trinken. Das war schon, sage ich mal, bezeichnend. Und ich fand auch bezeichnend, dass die Zeugin Bandini sehr genau differenziert hat zwischen richtigen Rechtsextremisten, die eine gefestigte Haltung haben, und Leuten, die nur so daher schwätzen und wegen dem Saufen, sage ich mal, auch plötzlich ihre Positionen wechseln wollen. Also sie hat sehr genau differenziert und hat im Grunde da die Darstellung der Polizei bestätigt. Aber für ein Außenstehenden ist es ja praktisch nicht nachvollziehbar. Ja,
vielleicht ist, ich hoffe, es ist nicht nötig, da nur mal klarzustellen, dass ich bin nicht für Verharmlosung, um Gottes Willen. Gell? Aber ich bin dafür, dass wir uns der Sache unvoreingenommen nähern, ohne Verharmlosung und ohne Dramatisierung. Und gerade eben ist es nochmal zur Sprache gekommen. Wir haben heute auch, das darf man glaube ich hier sagen, von der Zeugin Bandini gehört, dass genau dasselbe eigentlich, was der Brezel gesagt hat, dass einer, den wir eigentlich klar auf der rechten Seite gesehen haben, dass sie sagt, der wechselt seine Meinungen wie's Hemd. Und auch ihr Freund Florian Heilig hat sie beiläufig erklärt, der war dann zu einem bestimmten Zeitpunkt schon in der Hip-Hop-Szene. Da wird tatsächlich zwischen den verschiedenen Szenen gesprungen und es wird viel Alkohol getrunken. Ich sage ja nicht, dass es richtig ist und gut, sondern wir dürfen auch nicht zu früh irgendwelchen Deutungsmustern aufsitzen, die wir mitbringen. Dazu bin ich dann auch nicht bereit. Gell? Und deswegen muss man feststellen, der Brezel hat einen ganz ordentlichen Eindruck gemacht und er hat uns zu bestimmten Erkenntnissen auch gebracht, die weiter zu verfolgen sind, die aber den schlichten Verdacht für mich, dass es da eine aktive, gewalttätige rechte Szene in Heilbronn gibt, ich drücke mich vorsichtig aus, nicht gerade erhärtet haben.
Vielleicht kann man solche rechtsextreme und rechtsradikale Sprüche nur im Suff also erleiden. Deswegen treffen sich da auch Trinker an der Szene natürlich.
Jetzt hatten sich noch Herr Kleber und Herr Wieschemeier zum selben Thema nochmal.
Direkte Nachfrage. Wenn ein leitender Staatsschutzbeamter die Worte Rechtspopulismus und Rechtsextremismus nicht so richtig trennen kann und einräumen muss auf Nachfrage, dass er im Grunde genommen gar keinen Informanten in der Szene hat und eigentlich nur darauf wartet,
daran festmacht, dass es keine festen Treffen gibt, dass es keine Szene gibt, den halten Sie dann tatsächlich für kompetent. Das habe ich jetzt richtig verstanden.
Das kann man nicht so beantworten. Mir geht es darum, dass er, wenn er das tatsächlich nicht auseinanderhalten könnte, rechtsextrem und rechtspopulistisch, dann hätte er seine Aufgabe nicht richtig gemacht. Das ist richtig.
Dann Herr Kleber.
Soll ich dazu sagen?
Herr Kleber? Zu dem anderen Thema, außer es gibt noch jetzt, dann Herr Funke, bitte.
Es kann nicht. Jetzt, ja.
Eigentlich nicht.
Was ich heute gehört habe, war, dass...
Eigentlich gilt die Fragerunde nur für Vertreter der Presse.
Der Landespressekonferenz.
Ich wollte eine Frage stellen. Wenn Sie mir das erlauben, ist das gut. Wenn Sie mir nicht erlauben, schweige ich.
Also wir würden es gern, dass wir da eine einheitliche Regelung haben.
Okay, ich schweige.
Bitte nur den Vertretern der Presse erlauben.
Wir betreiben einen Blog.
Und dann dem Herrn Treiber das Wort geben.
Dann habe ich zwei Fragen. Zum einen nochmal zur Erinnerung von Frau Bandini. Herr Pilius, Sie haben vorher gesagt, das kam Stereotyp. Ich habe jetzt mitgenommen, es gibt nichts Konkretes, kein Tagebuch, ein Tag oder sonst irgendwas. Gibt es etwas, was glaubhaft die Zeit eingrenzen könnte?
Also da war sie schon, da hat sie gesagt, doch, ich kann mich genau daran erinnern, es war warm, das muss dann also in dieser Jahreszeit gewesen sein, 1. Mai, sie hat noch ein T-Shirt dann halt auch angehabt, also das wurde durchaus plausibel gesagt. Meine Nachfrage, ich sage es einfach nochmal, war dieses, dass der Begriff NSU, ja, der soll ja da zum ersten Mal gekommen sein und der müsste aus meiner Sicht dann nochmals näher beschrieben werden. Also dass sie dann gesagt hat, ja, das habe ich dann schon gewusst. War sie möglicherweise auch nervös, das dann nochmals richtig darzustellen. Sie hat auch gesagt, ich würde sie verwirren mit dieser Frage, weil ich gesagt habe, wenn es zum ersten Mal kommt, dann ist es doch schwierig, das dann entsprechend zuzuordnen.
Ich wollte nur sagen, wir haben auch den Vertreter der Frau Bandini heute da, den Herrn Rechtsanwalt Narin. Herr Narin, der steht nachher noch zu Fragen, hat er auch vorher erklärt, zur Verfügung, ja, wenn Sie da noch Dinge auch von der Zeugin wissen wollen. So, das war aber eine Frage zu den
zwei. Das war die andere, die würde ich gerne noch an Sie stellen, weil Sie heute Morgen ja gesagt haben, diese WhatsApp-Nachrichten noch zu bekommen, ist fast eine echte Sensation. Ja. Ich habe jetzt verstanden, Sie haben sie noch nicht schriftlich vorliegen, aber Sie haben sie zitiert gehört heute. Hat das zu Ihrem, darf ich die Frage erst stellen? Hat das zu Ihrem Bild der Tage vor dem Tod von Florian Heilig Facetten hinzugefügt?
Also wir haben einen Auszug des Chatprotokolls von der Frau Bandini, von der Polizei, die in der Zwischenzeit diese Chatnachrichten hat. Da haben wir auch draus zitiert, umfänglich haben wir sie noch nicht. Wir haben heute die Zusage gekriegt, dass wir sie bekommen, also von der Frau Bandini, und die holen wir uns jetzt auch, sodass man eigentlich mal sieht, wie der Ablauf ist. Da ist sehr viel Privates drauf, auch an dem Abend. Für uns war im Grunde genommen schon... um 18.39 Uhr, das kann ich auch sagen, du, ich kann absolut nicht mehr, bin am Ende von meiner Energie und weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Wörtlich von Florian H. an Sie geschrieben, 18.39 Uhr, da muss er wohl noch zu Hause gewesen sein, ist er schon anschließend zu diesem Ausbildungszentrum gefahren. Und dann ging das wohl bis 23 Uhr so und dann ist der Kontakt eigentlich abgebrochen. Also es war da sehr viel auch Privates dabei, das wir jetzt noch nicht wissen, das uns vielleicht auch nicht interessiert, aber interessant ist schon, wie hat sich denn das entwickelt und das wollen wir auch nachlesen und zwar möglichst im Original, das stellen wir dann im Ausschuss auch zur Verfügung. Aber das ist nun auch ein Hinweis darauf, dass er am Abend, zumindest nach 17 Uhr, wo Sie ja wissen, hat er ja einen Anruf bekommen, der ihn sehr beunruhigt hat, nach Aussage der Familie, dass der dann 18.39 Uhr, anderthalb Stunden später, sowas seiner Freundin schreibt. Und es war eine sehr enge Freundin, die ja lange Jahre, wie sie uns gesagt hat, auch ständig am Wochenende zusammen waren. Also, dass er ihm mitgeteilt hat. Von daher gesehen ist das für mich schon eine Aussage, die gezeigt hat, dass er zumindest in einem Zustand war, wo er vielleicht nicht mehr gewusst hat, was er tun soll, sage ich einmal, so wie er es geschrieben hat.
So, wenn es keine allzu dringenden Fragen mehr gibt, dann würden wir angesichts der Zeit den Termin gerne beenden. Außer der Herr Wischemeier, wenn er eine ganz schnelle Frage hat.
Dann sollte mit Herrn Lutz gesprochen.
Wir haben mit Herrn Lutz heute nicht gesprochen, sondern wir haben verabredet, dass wir den Polizeipräsidenten, ja, dass wir den, der hat sich angeboten, im nächsten, wir werden das machen am nächsten Montag, in nicht öffentlicher Sitzung, lassen wir uns informieren über die Frage des dienstlichen Verfahrens gegen den Herrn Korke, wie das aussieht, weshalb, warum. Und das ist ja keine Zeugenvernehmung, auch kein Sachverständiges, sondern wir nehmen ein Angebot wahr, zu erfahren, warum zu diesem Zeitpunkt und weshalb und wieso jetzt dieses Verfahren eingeleitet worden ist. Das machen wir.
Ja, bitte, ich darf ja auch noch schön.
Haben wir die 2 Minuten?
Ja,
dann Frau Henkel-Waldhofer.
Gibt es Überlegungen, den Herrn Biel nochmal zu hören?
Bisher nicht. Bisher nicht. Die Frage, ich sage nochmal, die Frage wird ja auch sein, wie der Herr Biel selber die selber es jetzt sieht, dass seine Staatsanwaltschaft das Todesfallverfahren von Florian Heilig wieder aufgenommen hat. Ich meine, das muss er schon selber einordnen können.
Gut, dann bedanken wir uns für das Interesse und bis nächsten Montag. Danke.